Aber was ist das denn, was uns wirklich, auch uns Erwachsenen, es so schwer macht, von diesen Medien loszulassen?
Ja, das ist eben nicht das Kind, das nicht gut erzogen ist oder nicht aufhören will, sondern es wirklich nicht kann, weil das System, Medien, und es ist egal, ob das Apps sind wie Facebook, Social Media und so weiter oder ob das Games sind, die sind von Neurobiologen, von Psychologen und von Programmierern so programmiert, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit dranbleiben sollen. Also sprich, das Ziel ist, uns süchtig zu machen.
So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Petra Trautwein eingeladen. Und wer meinen alten Podcast Happy Little Souls kennt, der erkennt sie vielleicht wieder, weil da haben wir uns auch schon mal unterhalten. Petra ist Schul-, Lern- und Mediencoach sowie Bestseller-Autorin. In ihren Büchern Raus aus dem Schulchaos, das wir damals besprochen haben, und ihrem neuen Buch, das musst du gleich nochmal sagen, wann es erscheint. Jetzt in diesen Tagen erscheint, zeigt sie praxisnah, wie Familien Schulstress und auch jetzt Handykonflikte hinter sich lassen können und Kinder dann hoffentlich wieder konzentriert, selbstbewusst und emotional stark werden. Und ich freue mich total, dass wir hier wieder ein neues Thema finden und diesmal in meinem neuen Podcast. Und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass das total gut passt, weil Medien ja auch ein System sind, aus dem wir uns mental und am Ende auch wirklich in echt befreien dürfen. Deswegen freue ich mich jetzt total auf dieses Gespräch, Petra. Toll, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung, liebe Susanne. Großartig. Ich freue mich auch.
Ja, schön. Genau, also meine Eingangsfrage ist ja, erzähl mal noch ein bisschen mehr über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie? Was machst du so ganz genau?
Genau, also du hast ja schon gesagt, ich bin Coach, ne, und seit neuestem auch für, oder was heißt, seit einiger Zeit für das Thema Medienerziehung, weil ich nämlich festgestellt habe, dass das einfach die Ursache Nummer eins für alle Schul- und Verhaltensauffälligkeiten ist und dass da geht es immer wieder ums Handy und da redet man ja auch gleich nochmal darüber. Und deswegen habe ich beschlossen, da auch ein Buch zu schreiben, weil es mir wirklich am Herzen liegt, dass Eltern da so ein paar Fakten über dieses System Medien verstehen, sodass wir nicht unseren Kindern diese Vorwürfe machen, der ist faul und die hört nicht auf, am Handy zu hängen, sondern dass wir da einen anderen Blickwinkel drüber kriegen. Ich habe selber drei Mädels, die sind aber schon größer, 19 bis 24 sind die. Und auch die habe ich natürlich durch die Schul- und Medienzeit durchbegleitet. Ich komme aus der Nähe von München, wo ich mit der Family wohne. Und wir haben auch noch ein Ferienhaus in Italien, was meine große Liebe ist, Italien, ja.
Ja, das ist ja auch was uns verbindet. Und wenn ich deine Fotos da irgendwie auf Facebook oder so sehe, dann denkst du, ja, will ich auch. Also das ist bei uns gerade auch Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Sehr schön. Also deine großen Töchter sind quasi noch so knapp wahrscheinlich an diesem kompletten Irrsinn, wie es inzwischen ist, vorbei geschrammt wahrscheinlich. Und trotzdem war es wahrscheinlich auch schon Thema.
Ja.
Erzähl doch mal so ein bisschen was darüber, was weiß man denn heute darüber gesichert wirklich? Du hast es gerade schon angedeutet, du hast das als die Ursache auch für die ganzen Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten ausgemacht. Aber was weiß man denn wirklich gesichert darüber, wie sich Handys und Medienkonsum auf Kinder auswirken?
Also da muss man natürlich vorab sagen, dass jede Studie auch mit ihrem Auftraggeber entsprechende Ergebnisse liefert und man da echt ein bisschen gucken muss. Es gibt auch da Diskussionen, ja, der eine sagt
Interessant.
so, der andere so. Es ist aber schon so, dass im Moment ganz viele Bücher erscheinen und auch der Manfred Spitzner, den ja vielleicht viele kennen, der hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wo er sehr, sehr viele Studien zitiert, die eben sagen, Aufmerksamkeit geht zurück, ja, weil ich ständig switche, mehrere Bilder offen habe und nie an einer Sache dranbleibe. Ich meine, das kennen wir Erwachsenen auch aus dem Alltag, dass wir Mails gucken, in Bildschirm gucken, das Handy nochmal anschauen. Also die Aufmerksamkeit, die Konzentration, und das ist für die Kinder eben ganz wichtig. Wenn ich nicht mehr aufmerksam bin, kann ich mich auch nicht mehr konzentrieren. Es ist tatsächlich auch solche Entwicklungen wie Sozialverhalten, das in der Pubertät stattfindet und das eben nicht stattfinden kann, wenn wir keine anderen Menschen zum Interagieren haben. Und interagieren heißt nicht am Handy ein Like schicken, sondern wirklich mit Menschen sich auseinanderzusetzen. Also ganz banal das Beispiel, wenn ich mit jemandem nicht klarkomme, dann blockiere ich ihn, wenn ich online bin. Und im echten Leben muss ich lernen, damit klarzukommen. Ja? Mhm. Und dann sind es aber auch so Dinge, die halt dann in den Schulalltag mit reinspielen, die in die soziale Isolation führen können und dann ganz krasses Suchtverhalten. Also Medien ist einfach ein Suchtproblem.
Das klingt schon alles ziemlich wild. Mhm. Muss man denn da so ein bisschen unterscheiden, welche Art von Medienkonsum welche Auswirkungen dann hat? Weil ich meine, ne, am Handy scrollen durch Social Media ist ja vielleicht noch was anderes als, ne, bei meinen Jungs großes Thema, zocken, ne, oder sich mit irgendwelchen komischen YouTube-Videos berieseln lassen. Das wird ja trotzdem alles irgendwie sich anders auswirken auf die Gehirne der Kinder, oder?
Also die Sachen, die du jetzt gerade genannt hast, tatsächlich nicht. Ob ich game oder Social Media mache, ist vollkommen wurscht oder endlos YouTube-Videos gucke. YouTube gucken ist auch was anderes als Fernsehen, weil es geht da immer um diesen Dopamin-Kick, ne? Immer schneller, höher, weiter. Das habe ich bei den Spielen, das habe ich bei YouTube. Da suche ich Jogging-Videos und bin am Ende beim Ultramarathon in Hawaii irgendwo gelandet, ja, weil das halt immer krasser wird, weil unser Hirn immer mehr von diesen Dopamin-Kicks möchte. Was anders ist, und das fragen mich halt viele auch immer, ist, wenn man die Kinder Musik hören, wenn wir gemeinsam die Sendung mit der Maus oder Willi Wills Wissen schauen, da ist kein Dopamin-Kick und daran kann man sich eigentlich auch relativ einfach festmachen, ist es dieses Schnelle, das mich immer mehr reinkommen lässt, wo ich schwer wieder aufhören kann, oder kann ich nach der Sendung mit der Maus ganz easy sagen, okay, nächsten Sonntag die nächste Folge, ne?
Erklär das doch noch mal ein bisschen genauer, weil das finde ich so mega spannend. Ein bisschen habe ich mir da selber schon mal angehört und angesehen dazu, was dieses Dopamin mit unserem Gehirn macht und warum das eben gerade bei den Kindern so reinkickt.
Also ich erkläre es als Petra und Coach und Mama, nicht als Neurowissenschaftlerin, das schicke ich gleich voraus, das bin ich nicht, aber ich mache es immer pragmatisch für uns. Ne? Wir machen irgendwas und das ist schön und dann kriegen wir eine Belohnung. Wir können zum Beispiel eine gute Note in der Schule schreiben, ein Tor schießen im Fußball, einen Berg besteigen. Also es gibt Dopamin-Kicks, gibt es nicht nur online, sondern die gibt es überall im Leben. Aber wie wir natürlich sehen, wenn wir scrollen oder wenn wir Videos gucken, auf YouTube zum Beispiel, dann geht es immer schneller, dass uns was gefällt und dass wir sagen, oh ja, wow. Ne? Und dann posten wir was und kriegen ein Like, zwei Like, 500 Likes und es geht halt sehr schnell. Und unser Gehirn kriegt einen Dopamin-Kick und sagt, super, fühlt sich das an, das ist unser Belohnungssystem, da geht es uns gut, da will ich mehr davon. Und jetzt könnte ich sagen, ich lerne mehr Mathe, dann kriege ich bessere Noten, dann wäre alles okay. Aber wenn ich halt sage, ich bleibe länger online und gucke noch mehr, dass ich da Likes und oder beim Gamen jetzt das nächste Level erreiche, um da irgendwelche Rewards zu kriegen, dann ist es halt nicht mehr so gesund. Und das Gehirn von Kindern in der Pubertät, und die beginnt ja mit 10 manchmal, spätestens mit 12 und geht halt bis 18, 20 und das, tatsächlich ist die Ausreifung vom Gehirn erst Mitte 20 abgeschlossen und solange sind wir besonders anfällig für diese Dopamin-Kicks. Ist ja auch klar, wir wollen als junger Mensch rausgehen, wir müssen uns auf unsere eigenen Leben vorbereiten und da müssen wir ja auch eine Ortung kriegen, was taugt uns, was nicht und dafür ist es eigentlich gedacht und nicht für Online und Social Media. Ne? Und deswegen sind wir da besonders anfällig dafür. Wir sind auch besonders suchtanfällig, weil das Gehirn noch nicht ausgereift ist und gerade diese Regulierung schwierig ist. Und wir sind besonders anfällig für die Reizüberflutung. Die können tatsächlich Erwachsene einfach auch besser handeln mit ihrem ausgereiften Hirn.
Okay, ich habe schon wieder 20.000 Fragen im Kopf. Wie immer. Aber also was mir jetzt als erstes einfällt, ist, du hast jetzt über diese Pubertätszeit gesprochen, weil es da wahrscheinlich so, ne, was das Thema Schule und so weiter reinkickt, von dem Thema du ja auch kommst. Aber was ist denn sowohl bei den kleinen Kindern, würde ich gerne nochmal einen Blick drauf werfen, wann ist da schon dieses Thema präsent und ne, was macht es da? Und ganz ehrlich, also ich habe auch das Gefühl, dass auch Erwachsene davon extrem betroffen sind. Und das finde ich eigentlich noch krasser, weil man ja selber als Vorbild eigentlich fungieren sollte für die Kinder und Erwachsene sich selber, ich nehme das wirklich echt wahr, sich selber und ihr eigenes Verhalten gar nicht mehr reflektieren, oder? Aber lass uns erstmal mit den Kindern, mit den kleineren Kindern noch vor der Pubertät starten, was das da, wie da dieses Dopamin-Kick-Gesuche sich auswirkt.
Also sagen wir mal, das Hirn im Allgemeinen, das ist nicht nur das Dopamin, sondern das ist auch, wie ich Kreativität anlege, wie ich Lernen anlege. Ich habe fürs Buch mit zwei Neurowissenschaftlern ein Interview geführt, dem Gerald Hüther und dem Dame Del Monte, und die haben mir da das nochmal gezeigt, dass es eigentlich ganz, ganz früh anfängt. Und ich war wirklich entsetzt, weil Kreativität und Lernverhalten wirklich schon eigentlich mit der Geburt startet. Und Dame Del Monte hat dann erzählt, ja, wenn wir diese Berührung nicht mehr haben, weil wir das Handy in der Hand haben, während wir mit unseren Kindern, die parken wir irgendwo und haben das Handy in der Hand, dann fehlt schon die Berührung, dann fehlt schon das Erleben von der echten Welt. Also jetzt nicht, dass wenn wir die Kinder so erzogen haben, ist schon alles kaputt, aber man kann schon wirklich nach der Geburt direkt mit Berührungen, mit dem, wie wir interagieren, gehen wir mit dem Kinderwagen spazieren und reden mit dem Kind, auch wenn es uns noch nicht antworten kann, oder gucken wir halt in unser Handy rein. Dann hat er erzählt, erlebe ich eine Erdbeere auf dem Feld, so wie sie wächst und wo ich sie pflücken und anfassen kann, oder kenne ich die ganzen Sachen nur aus dem Supermarkt? Das macht einen extremen Unterschied auf die Kreativität, die ich damit verbunden habe und die ich später mal beim Lernen brauche. Also es ist sehr, sehr komplex, das muss ich ehrlicherweise sagen, kann ich auch gar nicht alles erklären, aber die Auswirkungen sind schon für kleine Kinder da, und je früher man sich mit dem Thema befasst, desto besser tatsächlich. Ne? In der Pubertät wird es dann halt besonders krass, weil da der größte Hirnumbau stattfindet beim Erwachsenwerden und dann diese Hirnreife halt vollends ausgereift wird, und wenn uns da bestimmte Dinge ja entgehen, dann können wir die auch nicht mehr nachholen. Ne?
Okay, ja, sehr wichtig, kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt mal ein Blick auf die Erwachsenen, weil wie gesagt, ich nehme wahr, dass da selber auch so das Bewusstsein dafür, was mache ich da eigentlich, inzwischen sehr eingeschränkt ist.
Also wir sind ja auch immer Vorbild für unsere Kinder, und die lernen nicht durch das, was wir sagen, sondern das, was wir tun. Das sprich, wenn die immer Mama und Papa mit dem Handy in der Hand sehen, und da ist es egal, ob ich sage, ich arbeite, ich check den Kontostand oder ich suche, wie wir auf irgendeinem Maps irgendwo hinkommen. Sie sehen halt, die sind am Handy, und diese Vorbildfunktion ist schon sehr wichtig. Und dazu kommt, obwohl wir das Gehirn ausgereift haben, fällt es uns ja auch schwer aufzuhören. Und dann können wir uns vorstellen, na, ich gucke mal kurz, wann die nächste S-Bahn fährt, und eine Viertelstunde später sitzen wir immer noch am Handy. Ne? Und dann können wir uns vorstellen, wie es den Kindern geht. Ne?
Ja, ja. Also ne, ich kenne das auch von mir selber. Ich beobachte das aber immerhin und versuche es auch gerade abzustellen, indem ich zum Beispiel jetzt das Social Network, wo ich mich am meisten rumtreibe, einfach mal vom Handy gelöscht habe. Dann habe ich es da schon mal nicht mehr. Also es ist aber gerade bei uns, habe ich ja eben auch schon erzählt, mit meinen beiden pubertierenden Jungs, insgesamt das ganze Thema Medien ein riesengroßes. Wie ist denn... Also ne, wir sehen, kleine Kinder werden schon nicht mehr altersgerecht irgendwie herangeführt an die reale Welt. In der Pubertät wegen Hirnaufbau besonders wichtig. Erwachsene kriegen es auch nicht hin. Was steckt denn sozusagen systemisch da eigentlich dahinter? Also wir haben da über den Dopaminkick gesprochen. Aber was ist das denn, was uns wirklich... auch uns Erwachsenen es so schwer macht, von diesen Medien loszulassen?
Ja, das ist eben nicht das Kind, das nicht gut erzogen ist oder nicht aufhören will, sondern es wirklich nicht kann, weil das System, Medien, und es ist egal, ob das Apps sind, wie Facebook, Social Media und so weiter, oder ob das Games sind, die sind von Neurobiologen, von Psychologen und von Programmierern so programmiert, dass wir mit unserer Aufmerksamkeit dranbleiben sollen. Also sprich, das Ziel ist, uns süchtig zu machen. Und da kann man sich vorstellen, dann von einem Kind zu erwarten, zu sagen, ja, ich höre jetzt mal auf, Das geht nicht, ja. Warum machen die das? Weil das ihr Geschäftsmodell ist. Je länger wir dranbleiben, desto mehr Werbung gucken wir und desto mehr können die an uns verdienen in Games dann mit irgendwelchen In-Game kaufen und was weiß ich, ja. Also das Geschäftsmodell ist, unsere Aufmerksamkeit zu fesseln und das machen die ziemlich gut.
Was ist denn da so der größte, also du hast über das Dopamin gesprochen, aber gibt es da noch andere psychologische Effekte, die das verursachen, dass man da so dran bleibt?
Naja, auch die Anerkennung des Gesehenwerden. Also es sind eigentlich die Grundbedürfnisse des Menschen, die wir alle haben und die auch richtig sind und die man dann eben online stillt. Und das Perfide daran ist, ich fühle mich als Kind zugehörig, weil ich 500 Freunde auf Insta habe oder irgendwo, ne? In Wahrheit sind das aber keine Freunde. Ich komme von der Schule heim und denke, ich entspanne mich am Handy. Was passiert? Aber mein Hirn ist maximal gereizt. Das ist überhaupt nicht entspannt. Also die gaukeln uns ganz oft eine Bedürfniserfüllung vor, wo sie in Wahrheit gar nicht stattfindet. Und jetzt ist das Ding, die Bedürfnisse an sich sind ja in Ordnung. Aber wir müssen halt gucken, vor allem bei unseren Kindern, dass sie nicht nur online gestillt werden, ne? Weil dann kommen wir halt in diesen Teufelskreis rein. Ich habe aber auf, was weiß ich, wo 5000 Freunde und im echten Leben werde ich am Schulhof gemobbt. Ja, wo ist es dann schöner? Das ist ganz klar, ne? Mhm.
Ich glaube, es geht ja auch ganz viel darum, dass eben, ne, diese Erfolgserlebnisse und genau, sich verbinden und so ohne jegliche Anstrengung möglich ist. Ne? Also das habe ich gerade bei dem Zocken da von meinen Jungs so das Gefühl, dass die da halt, ne, also gerade der eine hat mir gerade erzählt, was er da für einen tollen Rekord da irgendwie erreicht hat und dass das irgendwie sein großes Ziel war. Und dann denkt man ja erstmal so, wow, cool, bist du dran geblieben, ne, und hast so einen Rekord geschafft. Aber das ist natürlich mit dem, was im echten Leben an Anstrengung erforderlich wäre, um irgendein vergleichbares Erfolgsgefühl zu bekommen, nicht ansatzweise vergleichbar. Und das ist doch wahrscheinlich auch so eins der ganz, ganz großen Themen dabei, oder?
Ja, das ist der Grund, warum unsere Kinder fast für nichts mehr zu motivieren sind. Also ich meine, selbst Sport, wo wir ja früher gesagt haben, also die gehen raus, die spielen Ball, die machen alles Mögliche. Heutzutage gibt es ganz viele Kinder, die sich noch nicht mal mehr für Sport aufraffen können. Da reden wir noch gar nicht vom Lernen, ja. Und das ist genau der Punkt, weil es in der Online-Welt so leicht geht, warum soll ich mich denn im echten Leben anstrengen? Das ist ja total öd, ja. Also ich habe diese Woche mit einer Journalistin gesprochen, die hat dann auch gesagt, das ist ja ganz spannend, dass auf den Berg zu steigen, eine Bergtour zu machen, nicht so viel Dopamin verursacht, wie wenn ich die gleiche Zeit oder wahrscheinlich in einer Stunde spielen, habe ich weniger Dopamin, als wenn ich auf den Berg steige. Mehr Dopamin, als wenn ich auf den Berg steige. Ja, also das ist einfach, es wird alles anstrengender. Und dann, oh, ist es langweilig, ne? Mhm. Also früher haben wir dann noch von Kurve zu Kurve Geschichten erzählt und Sachen gemacht. Und heute höre ich von den Mamas, das interessiert mein Kind überhaupt nicht mehr. Basteln, nee, Bücher lesen, nee, Sport, nee, überall wird nur nee gesagt. Warum? Weil das System möchte die Medien, das System möchte den Bildschirm. Und das ist auch so eine Geschichte, die ich immer wieder merke. Wenn denen langweilig ist und uns fällt nichts ein als Mamas oder Papas, was wir ihnen geben können, dann ist die Bereitschaft zu sagen, okay, nimm halt das Handy, schon leichter, wie wenn die sich noch gut beschäftigen können. Also von daher ist es auch ganz, ganz wichtig zu schauen, was gibt's, also Handys sind ja keine Teufelszeug, ja, aber was gibt's denn noch? Wie kann ich denn noch glücklich sein? Wie kann ich mich noch amüsieren, Anerkennung, Erfolg und so weiter kriegen, ne? Mm.
Wir kommen auf jeden Fall gleich sehr ausführlich hoffentlich auf die Strategien, wie wir dagegen wirken können, auch für jede Altersklasse. Aber ich will noch so ein bisschen erstmal bei der Problemanalyse bleiben. Mhm. Und ich glaube ja auch, da habe ich auch bei Happy Little Souls schon häufiger drüber gesprochen gehabt, dass so auch jetzt im Erwachsenenbereich, und das wird ja bei Kindern ähnlich sein, dieses vor allem im Social Media viel unterwegs zu sein, auch noch solche Themen wie dieses ich will mich also vergleichen, ja, ich sehe was und dann will ich das haben oder ich will auch so sein, aber ne, eigentlich will ich mich nicht dafür anstrengen, dann ist da wieder so ein, ne, irgendwie kognitive Dissonanz dann da. Und aber da werden doch auch gezielt irgendwie so Ängste geschürt und letztendlich werden wir doch in so einem System gefangen gehalten, was uns eben auf gar keinen Fall irgendwie gut tut, oder?
Ja, also das ist schon so, wobei ich finde, das ist nicht ganz neu. Heute ist es halt, alle sind auf WhatsApp, alle spielen dieses Spiel, alle sind auf Instagram. Früher waren es alle, haben diese Turnschuhe, alle haben dieses Sweatshirt von dieser wichtigen Marke, das ich unbedingt haben muss. Also das ist halt was, was wir immer in unserem Leben schon haben. Sind wir im Außen oder sind wir bei uns? Und da gibt es diesen Spruch, den meine Mama mir schon als Kind immer gesagt hat, wenn die anderen aus dem Fenster hüpfen, hüpfen wir nicht hinterher, dass ich bei mir bleiben muss und dass ich auch mit meinem Kind darüber sprechen muss, warum es nicht das neueste Telefon kriegt, warum es nicht WhatsApp kriegt, obwohl es erst 10 ist und das ist erst ab 14 erlaubt, warum es keine Spiele ab 18 machen darf, wenn es erst 10 ist und all diese Dinge. Ja, da muss ich stark sein, aber ich finde schon auch, das hatten wir früher natürlich noch nicht so krass, aber mit den richtigen Turnschuhen und den richtigen Sweatshirts und alle dürfen, was weiß ich, und ich darf es nicht, das gibt es ja schon immer. Ne?
Ja, finde ich gut, dass du das mal ein bisschen einordnest. Und trotzdem hast du gerade auch angedeutet, habe ich das Gefühl, das nimmt halt massiv zu, weil man eben Zugriff noch hat, nicht mehr nur zu, also das habe ich auch mal irgendwo schon gesagt, man vergleicht sich ja nicht mehr nur mit dem Nachbarn oder mit den Kindern in der Schule, sondern man vergleicht sich mit irgendwelchen Influencern, die irgendwie in Dubai am Strand chillen oder was auch immer. Und na, also die Welt der Vergleiche und des irgendwie scheinbar Erstrebenswerten ist halt viel greifbarer geworden und viel, ne, vielfältiger geworden. Und ich glaube, das ist schon, du hast eben auch von der Überlastung des Gehirns gesprochen, das macht schon auch was Krasses mit uns, oder?
Ja, und wir können es halt oft auch nicht so gut einordnen. Also als Erwachsener denke ich, na ja, wenn die da im Champagner und Ferrari in Dubai am Strand liegt, was macht die anderen 23,5 Stunden? Unsere Kinder sehen nur diese Bilder. Und tatsächlich glauben die, das merke ich auch bei meinen eigenen Kindern, die glauben viel mehr, was sie da sehen, als wir das tun. Wir hinterfragen das. Kann das eigentlich sein? Ja, nee, die sieht mir jetzt nicht so aus, als ob es der Ferrari ihrer ist. Vielleicht ist es ja ein Mietwagen. Aber das machen unsere Kinder nicht. Und die glauben einfach wahnsinnig viel. Und natürlich kriegen sie gar nicht mit, dass sie eine Realität erleben, die auf sie und ihre Interessen auch zugeschnitten ist. Ja, weil wenn ich ein paar Mal gucke nach Jogging-Videos, dann kriege ich halt plötzlich lauter Jogging-Videos und Werbungen und Influencer in dem Bereich angezeigt. Also meine Tochter ist Reiterin und ich habe mir da ein paar Anzeigen mal angeguckt aus Interesse und plötzlich war mein ganzer Feed voll mit Pferdezeug. Ich bin aber keine Pferdeliebhaberin und manchmal glauben wir, alle machen was auch immer und es ist in Wahrheit nur unser Feed, der uns das vorspiegelt, weil natürlich ist die Welt viel, viel größer, ne?
Ganz wichtiger Punkt, ja. Das finde ich auch total perfide, wie sich, ne, diese Algorithmen so, und das ist ja auch schon, das merkt man ja immer wieder, dass sogar wenn man irgendwie, ne, nach irgendeinem Produkt mal sucht, plötzlich irgendwie der Feed damit voll ist. Und
Genau.
also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien irgendwie verbreiten, das liegt mir nicht so, aber wir hatten, mein Mann und ich, letztens ein wirklich skurriles Erlebnis. Wir haben uns unterhalten über eine neue Bratpfanne. Und mein Mann hat gesagt, komm, jetzt kaufen wir nicht nochmal so ein Teflon-Zeug, sondern ich kaufe mal so eine Edelstahlpfanne. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie das dann wohl ist, damit irgendwie was zu braten und ob das Ei dann da drin hängen bleibt oder nicht. Ich schwör's dir, ich war dann nachher auf Social Media und dann kam das Video, das mir erklärt hat, wie das geht, dass ich in dieser Bratpfanne brate, ohne dass das Ei kleben bleibt. Ich habe gedacht, ich stehe im Wald. Ja, also.
Alex, das sagt man ja, ne? Also ich weiß auch nicht, ob das stimmt oder nicht, aber sagt man ja, ne?
Also, das fand ich schon echt skurril. Und mein Mann sagte, ihm ist das auch schon begegnet. Also, man weiß dann immer nicht, was jetzt noch irgendwie echte Wahrnehmung ist und ob es jetzt, ne, weil man das mal gesehen hat, aber nur unterbewusst einem plötzlich die Idee kommt, so eine Pfanne zu kaufen. Das könnte ja auch so rum sein. Aber das fand
Nee,
ich schon crazy.
also auch das ist Teil der Programmierung, dass unsere Vorlieben angeguckt werden, weil Werbung wird ja effizienter, wenn ich jetzt keine Pferdewerbung kriegen würde, sondern nur meine Tochter, dann ist sie ja effizienter, ne? Und das machen die ja bei Social Media. Und früher hat halt jeder die gleiche Zeitung bekommen, die gleiche Tagesschau geguckt und das gleiche Fernsehen geschaut. Und wir sind halt jetzt sehr individuell. Die Avatare in den Spielen können wir gestalten. Alle sehen so aus, wie wir das wollen. Und plötzlich haben wir das Gefühl, die Welt ist so, wie wir sind. Dabei ist es nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Ganzen, ne? Und das ist was, was für Kinder natürlich überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Klar, wie nehme ich die Welt wahr? Das, was da hier zu mir reinpratzelt. Und wenn die dann so viel online sind und auch weniger in Gesprächen mit ihren Eltern, die das mal sagen, also nee, ne, die Welt besteht nicht nur aus Reiten, guck mal hier, ne, weil das ist ja wichtig, dass wir sie darauf hinweisen und wenn das eben rausfällt, weil Eltern und Kinder so viel am Handy sind, dass sie gar nicht mehr viel miteinander reden, dann wird es halt schon, also ich finde es gefährlich.
Absolut. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, das Thema jetzt in unserem Gespräch, aber wir müssen es an der Stelle einmal anschneiden, dieses ganze Thema Information Bias und so, ne? Also dass man ja auch sozusagen in seiner Wahrnehmung das, was man über die Welt glaubt, und das ist jetzt egal, du hast es jetzt schon gesagt, über die Kinder und Pubertierenden, die denken irgendwie, ne, alle liegen in Dubai am Strand und fahren irgendwie Ferrari, weil sie nur noch solche Bilder gezeigt bekommen. Oder Erwachsene, die halt irgendwie eine Information, Nachricht, ja, irgendwie bekommen und denken, ja, das ist auf jeden Fall Fakt, weil alle bestätigen mir das und dabei nicht verstehen, dass sie halt, ne, vom Algorithmus nur die Dinge auch reingespielt bekommen, die sie halt in ihrer Selbstwahrnehmung wieder bestätigen. Kannst du dazu vielleicht auch nochmal was sagen? Weil das finde ich Wahnsinn, was da, wenn man sich das gerade überlegt, was da passiert.
Ja, und da dürfen wir halt auch nicht vergessen, dass Facebook zum Beispiel ja den Faktencheck auch abgeschafft hat zum Teil. Ja, also in Europa weiß ich jetzt gar nicht genau, nicht so, aber in USA. Und da geht es natürlich auch mit so politischen Parteien. Die können einfach irgendwas raustragen, was sie in die Welt hauen wollen. Und keiner hat das jemals überprüft und plötzlich. Und das ist ja dann das Spannende. Dann sind alle ganz erstaunt, was sie da lesen, gucken da drauf und dann wird es immer noch mehr ausgespielt. Also das heißt, wenn ich Fake News habe und ganz viele gucken die Fake News an, dann wird die wahrer, weil sie ja so viel gesehen haben. Mhm. Es ist wirklich.
Wobei, also da bin ich ja, möchte ich dir ein bisschen widersprechen, weil das finde ich ganz schwierig. Auch diese Faktenchecker, die fand ich auch schon immer sehr, sehr diskussionswürdig, um es mal vorsichtig zu formulieren, weil ich eben finde, wer legt denn fest, was Wahrheit ist? Und ich finde, gerade in der letzten Zeit wird das wieder so klar, dass Wahrheit immer durch einen subjektiven Filter, ne, entsteht letztendlich. Und ich finde das ganz schwierig. Wir hatten ja gerade, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, diese Diskussion mit Daniel Günther, der gesagt hat, ne, man muss jetzt hier irgendwie die Medien auch irgendwie dahin erziehen, dass sie wirklich, ne, alles checken und nur echte Wahrheit rausgeben. Das halte ich für extrem gefährlich, was das Thema, ne, Meinungsfreiheit und Diskussion, ja, und Diskurs. Und das ist ja genau das Gegenteil davon, dass man sich auch mal mit einer gegenteiligen Meinung auseinandersetzt und sagt, hä, wie kommt der zu dem Schluss? Ja, wenn du nur noch...
Da bin ich voll bei dir. Okay. Also es geht nicht darum, Meinung zu unterdrücken, aber man muss halt merken, dass es Meinung ist, ne? Und ich meine, wenn wir so Beispiele nehmen, ich weiß gar nicht mehr, was da mal war aus USA, was in Haiti die Menschen essen würden und einfach so Dinge rauszuhauen und das glaubt dann ein Teil der Menschen, die das lesen, das sind schon Fakten, die man checken kann, weil es gibt einfach auch Dinge, die sind nicht wahr, ja? Und ich finde es zum Beispiel bei den Talkshows im Fernsehen ganz gut, wenn die so im Nachhinein das, was ihre Talkgäste so rausgehauen haben, das mal reflektieren und zu gucken, ja, hier gehen wir mit und da gibt es noch andere Meinungen dazu, ja? Dass man das einfach einordnen kann, weil die Welt ist nicht schwarz oder weiß, da gibt es viel mehr dazwischen.
Naja, wie gesagt, also ich finde gerade dieses Einordnen finde ich extrem schwierig, weil die natürlich das in die Richtung einordnen, wie sie es gerne eingeordnet hätten. So, ne, muss ich jetzt mal ganz klar irgendwie aus meiner Sicht her darstellen. Ich finde, du hast gerade den Punkt gemacht, den ich an der Stelle wichtig finde. Es gibt viel zu wenig Bewusstsein darüber, dass das alles, was dir als Wahrheit verkauft wird, im Prinzip Meinungen sind. Und dass man sich mit der Meinung auseinandersetzen kann und gerade in der Bitcoin-Community, ne, um auch hier mal wieder das Wort zu streuen, gibt es einen ganz wichtigen Satz, der kommt daher, dass, ne, das ganze Bitcoin-Netzwerk Open Source ist und bedeutet, du kannst alles, was in dem Netzwerk passiert, kannst du selber überprüfen. Und der große Satz ist Don't Trust, Verify. Und ich glaube, wenn wir das auf unser Leben übertragen würden und wirklich genauer wieder in die Selbstverantwortung gehen und sagen, was will ich denn glauben von dem, was mir da erzählt wird? Dann sind wir da, wo wir hinwollen. Aber ich, wie gesagt, ich finde es schwierig, wenn es Institutionen gibt, die dann, ne, irgendwie sagen, aber so und so ist es.
Weißt du, was ich meine? Ja, das geht ja ja auch um Menschen, weißt du, wenn ich jetzt einfach behaupte, die Susanne ist eine Kriminelle und macht irgendwas, ja, also ich meine, da muss man einfach, finde ich, schon einen Riegel vorschieben und dann andere Dinge als Meinung kennzeichnen. Ich meine, wir haben ja eingangs schon gesagt, ne, auch die Einschätzung von Psychologen, was jetzt Medien machen oder nicht machen, ist unterschiedlich. Genau. Es gibt auch Bücher, die sagen, wie man mit Medien die Kinder fördert und ihre, also das kommt ja auch immer noch, die Medienkompetenz erhöht, ja, wo ich sage, die brauchen keine Medienkompetenz erhöht zu haben. Die sind so schnell da drin, die kennen sich so schnell da aus. Das ist so vernachlässigenswert im Vergleich zu dem, was es anrichtet. Aber das ist meine Meinung. Mhm. Ich habe ein Buch in der Recherche zu meinem Buch gelesen, da hat ein Vater mit seinen Kindern gespielt und hat alle Spiele aufgeschrieben und was für strategisches Verhalten die dabei lernen und. Ja? Damit der Mottes sagt, ich kann kein strategisches Verhalten lernen, indem ich spiele. Das kann ich nur in der echten Welt lernen. Ich weiß nicht, wer recht hat. Ich habe das Gefühl, Damia Del Monte hat recht, weil ich auch merke, dass meine Kinder oder Kinder, mit denen ich arbeite, nichts lernen durch Medien. Ja? Aber letztendlich, wer hat recht, wissen wir nicht. Ne?
Ja, das finde ich super gut, dass du das auch nochmal aufgreifst, dass auch in der Diskussion unterschiedliche Meinungen existieren und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwie so dazwischen, aber gefühlt und von dem, was wir im echten Leben erleben, du mit deinen Kindern, ich mit meinen Mamas damals in den Coachings und so, ist es tatsächlich schon auf jeden Fall so, dass die Medien das Familienleben auch belasten und eben diese, also das ist was, das nehme ich eben an mir selber auch wahr, ne? Diese Konzentrationsspanne verkürzt und weiter, also ich meine, das sind, dann kann man einfach auch auf sich selber hören, was das mit einem macht, so, oder?
Ja, und das sind die Auswirkungen aufs Hirn, die man dann merkt an der Schule und am Lesen und all solchen Dingen, aber ja auch solche Sachen. Weißt du, früher sind wir in Kinderlokale reingekommen und da war Rambazamba und die Kinder sind um die Tische gesaust und haben sich lautstark unterhalten und heute kommst du ins Restaurant, da ist einfach Stille und 5 Kinder sitzen am Restauranttisch mit jeweils einem Handy in der Hand, damit Papa und Mama sich unterhalten können. Ich meine, krass.
Ja. Ja, ja. Also das finde ich auch, dass, vielleicht können wir das mal noch kurz als Problem und dann kommen wir mal zu der Lösung kurz ausführen, weil wir reden ja hier über Familien und Familiensystem und da hat ja dieses ganze Medienthema, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber es hat ja wirklich auch auf das soziale Miteinander in den Familien sehr unschöne Auswirkungen. Magst du das mal noch so kurz nochmal genauer auf den Punkt bringen?
Ja, es wird viel weniger geredet. Damit geht's los. Und damit meine ich nicht, wie war es in der Schule? Ja, fein, alles okay. Und dann ist man froh, dass man gefragt hat und jeder geht seiner Beschäftigung wieder nach. Sondern wirkliches Reden. Wie viele Eltern wissen heute nicht mehr, wie es ihren Kindern wirklich geht und sagen auch, sie kriegen da nichts mit. Die hängen den ganzen Tag auf ihrem Bett rum und sind an irgendwelchen Bildschirmen unterwegs. Ja, scheint okay zu sein. Machen ja eh alle. Alles in Ordnung. Nein. Ja, es ist nicht in Ordnung, wenn Eltern nicht wissen, wie es ihren Kindern geht. Und ganz viele Kinder finden halt dann auch den Weg nicht, wenn es mal schrecklich wird, es den Eltern zu erzählen, weil die Schranke so hoch ist, weil man schon so lange nicht mehr miteinander gesprochen hat. Also das ist mal so, das ist diese Unterhaltung und diese Verbindung. Also dieses, ich dringe nicht mehr zu meinem Kind durch. Das haben ganz viele Mamas, die mir das erzählen, dass sie das Gefühl haben. Ne? Mhm. Und es ist so ein bisschen was gemeinsam einsam, weil was passiert abends, selbst wenn sie auf dem Sofa sitzen, ich meine auch Ehepaare, dann wir müssen gar nicht Familien nehmen, sitzen nebeneinander und jeder hat sein Handy in der Hand, auf dem Sofa, im Restaurant, ganz egal. Ne?
Ich finde das immer gruselig, wenn ich im Restaurant solche Paare sehe. Ne? Das, also das macht mich immer ganz sprachlos irgendwie und dann unterhalte ich mich mit meinem Mann darüber.
Ja, also ich meine, es ist schon wirklich krass. Dann kommen aber auch solche Dinge dazu, hatten wir es vorhin schon, die gehen nicht mehr zum Sport, die werden immer dicker, die werden bewegungsunfähig. Ja, also ich meine, denn Kinder haben dann schon irgendwelche degenerativen Erkrankungen, bloß weil sie sich gar nicht mehr bewegen und solche Dinge, Gewichtszunahme, dann aber auch die Dinge, Depressionen, Angstzustände und so weiter, weil das schürt das Internet natürlich auch, wenn ich da alles, was ich da, also auf der einen Seite sehe ich in Dubai das Glitzerleben, auf der anderen Seite sehe ich aber auch Krieg und was weiß ich was, alles Pornografie. Mhm. Es gibt ganz viele, also man, das weiß ich selber nicht, weil ich habe auch keine Jungs und die sind da wohl ein bisschen gefährdeter, aber so früh wie heutzutage Jungs pornografische Bilder sehen und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Wenn die einmal sowas gekriegt haben, so ein Bild gesehen haben, dann ist es im Hirn und das kriege ich nicht mehr raus, ne? Und wer sich da, und Schlafmangel ist auch so ein Ding, ne? Wie viele Kinder nachts am Handy sind und jeder sagt, nee, meine nicht.
Ja. Das mit der Pornografie übrigens ist mir letztens erst begegnet, ne? Das Thema, da war auch irgendwie so darüber so ein kurzer, weiß ich nicht, Video irgendwie. Und da habe ich gedacht, nee, das muss ich mir nicht anschauen, das betrifft mich nicht. Und dann habe ich aber irgendwie trotzdem reingeschaut oder mein Mann hat gesagt, nee, lass mal irgendwie kurz reinhören, worum es da geht. Und ich war echt auch schockiert, weil das so süchtig macht, weil es, ne, so die innersten, ursprünglichsten Triebe irgendwie halt sofort befriedigt. Und wie schnell daraus eine Sucht entstehen kann, das ist anscheinend noch schneller als irgendwie mit dem Social Media gescrolle. Und das war mir überhaupt nicht bewusst, was das für eine Auswirkung haben kann. Und natürlich auch auf das Bild von, ne, Liebe und Sexualität, ja, dann, ne, vor allen Dingen offensichtlich Jungs in der Pubertät da irgendwie entwickeln. Das ist crazy.
Also wie gehen junge Paare miteinander um, wenn sie mit solchen Bildern aufgewachsen sind, ne?
Ja. Ja, was haben die für eine vollkommen verkehrte Vorstellung davon, was das eigentlich sein sollte, ne? Auch noch ein Riesenthema. Oh mein Gott. Dann lass uns doch jetzt mal so ein bisschen die Kurve nehmen. Und vielleicht machen wir das auch mal so ein bisschen nach so Altersgruppen. Was ist denn so, wenn man jetzt irgendwie kleinere Kinder noch hat, ne? Sagen wir mal so im Vorschulalter. Was ist denn da so die Empfehlung, wie man mit den Kindern mit Medien umgehen sollte und aber auch als Eltern vor allen Dingen?
Also im Vorschulalter sollten Kinder keine Medien haben, Punkt.
Gar keine, okay.
Nein. Und selbst ich bin auch für der Grundschule für gar keine Medien. Da kann man mal die Oma anrufen per FaceTime oder was weiß ich was und das kann mit dem Telefon oder dem Tablet der Mutter sein, ja, und da kann man auch der Oma mal ein Bild schicken oder sowas, ganz klar, aber die haben nichts Eigenes. Und da ist die Gefahr noch am größten, die Medien halt als Babysitter zu missbrauchen, ne? Weil wenn ich was arbeiten muss, wenn ich einen Termin habe, wenn ich mal dringend im Haus was erledigen muss, wie praktisch ist es denn, wenn ich das Tablet da hinstelle und mein Kind davor parke. Ne? Mhm. Und jetzt meine ich nicht, dass man nicht mal die Sendung mit der Maus oder Logo gucken kann. Ist eine andere Geschichte, wie gesagt. Ne?
Wollte ich gerade sagen, ja.
Kinder parken und in dem Alter eben auch nicht unbegleitet. Also wenn kleinere Kinder solche Sendungen gucken, dann ist es ja auch wichtig, darüber zu sprechen. Ne?
Ja. Okay, weil das wollte ich gerade sagen, das hast du ja gesagt, dass, und ich meine, so sind wir auch groß geworden, dass man nochmal irgendwie, ne, die Sendung mit der Maus geguckt hat oder irgendwie so, oder hier Sesamstraße abends, ne, vom ins Bett gehen, und da fand ja auch keiner irgendwie was komisch dabei.
Nee, selbst ein schöner Familienfilm, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden, wenn wir den gemeinsam gucken, gemeinsam auf dem Sofa sitzen und über die Witze lachen oder, ne? Also ich meine jetzt nicht den Thriller, wo auch wieder Dopamin angekickt wird, sondern einfach was halt Spaß macht, ja? Mhm. Also ob das jetzt Pippi Langstrumpf-Filme sind, ob das dann auch mal Harry Potter sein kann, völlig wurscht. Und Harry Potter hat ja auch ein bisschen Dopamin, da muss man dann halt gucken, wie viele Folgen gucke ich denn hintereinander. Aber im Grundsatz, wenn ich das gemeinsam mache, ist es immer besser. Und deswegen, also ich sag Grundschule und davor, also eigentlich würde ich heute gucken, dass meine Kinder bis 14 kein Smartphone haben. Und dann sagen mir ganz viele, aber ich muss sie noch erreichen können, wenn sie in der Schule. Nein, hatten wir auch nicht. Und jeder hat heute ein Handy. Wenn ein Kind auf der Straße einen Platten mit dem Fahrrad hat, dann kommt innerhalb von Minuten irgendeiner vorbei, den man fragen kann, kann ich mal meine Mama anrufen? Ich habe gerade einen Platten hier. Ne? Oder beziehungsweise, wenn das Kind dann eine halbe Stunde später immer noch nicht da ist und ich habe keine Ahnung, wo es ist, dann gehe ich halt mal den Schulweg ran und guck, ob ich es irgendwo finde. Und da ist noch nicht irgendwie Holland in Not. Das ist ganz normal, den Bus zu verpassen. Da muss ich nicht Mama anrufen. Mama wartet einfach 20 Minuten und wenn ich dann noch nicht da bin, dann kann ich immer noch anfangen nachzudenken, wo es denn ist. Ne?
So ein wichtiger Punkt. Aber das ist ja auch jetzt wieder, ne, ich möchte gerne auch nochmal darauf zurückkommen, was wir Eltern für eine Verantwortung haben, weil ganz ehrlich, ich erlebe das bei Elternabenden, wenn dann verkündet wird, ne, auf der Klassenfahrt werden die Handys zu Hause gelassen, dass da Eltern wirklich durchdrehen und sagen, ja, nee, aber dann kann ich ja mein Kind nicht erreichen und so. Was ist denn das für ein Effekt? Das habe ich noch nie verstanden.
Das ist der Kontrollwahn. Und das Schlimme ist, genau diese Eltern parken dann ihre Kinder irgendwie vor irgendeinem Bildschirm, wo die online mit den schrecklichsten Menschen auf diesem Planeten in Kontakt kommen können, ohne das zu merken, wollen die aber nicht ins Schullandheim ohne Handy schicken, damit sie ihnen abends gute Nacht sagen können. Da wird's wirklich bizarr, ja. Also ganz klar, die Online-Welt hat viel mehr Gefahren als die Offline-Welt.
Wichtiger Punkt, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Sag mal so ein paar Themen, die da irgendwie relevant sind.
Naja, diese ganzen Chats, ich meine, das liest man ja gerade, dieses ganz beliebte Roblox, und dann wird da rumgechattet mit irgendwelchen Menschen, die man nicht kennt, und dann sagen sie, ach, lass uns mal auf da und da wechseln, dass wir uns einfacher unterhalten können. Und schon ist der 40-Jährige mit einem 15-jährigen Mädel verwandelt, und das Mädel sagt dann irgendwann, ich möchte den besuchen, der ist so nett, den kenne ich von keine Ahnung was, ja. Und die Mutter denkt sich, soll ich das erlauben? Aber sie sagt doch, er ist so nett und sie will den treffen. Und er ist ja auch 15. Nein, er kann 40 sein und er kann 60 sein. Vielleicht ist er auch 15, wissen wir nicht, ne? Und im echten Leben dürfen die dann nicht alleine S-Bahn in die Stadt fahren, höre ich auch immer wieder, ne? Das ist so, da ist unsere Denke so verschoben in der Hinsicht. Und eben dann gerade pornografische Bilder, die dann einfach schicken. Also ich meine, das ist wahrscheinlich jedem von uns schon mal passiert. Da kommt irgendeinem Chat irgendein Bild, wonach wir nie gefragt haben, das wir nie sehen wollten. Und das ist einfach da, ne? Und dann macht ein 10-jähriges Mädel irgendeinen Chat auf oder ein 12-jähriges und sieht dann solche Bilder. Das brauchen wir nicht.
Ich finde das auch extrem verstörend. Also gerade diese Roblox-Geschichte, mein Sohn spielt Roblox, ne? Und ich weiß noch, dass, und also vor allen Dingen auch, wie sich die Dynamik hier gesteigert hat in den letzten Jahren. Weil als meine Tochter in dem Alter war, ne, die ist jetzt 20, also vor 6 Jahren, da habe ich noch gesagt, alles, was du machst, will ich vorher selber wissen, was das ist. Ne? Und dann habe ich mir irgendwie TikTok installiert, damals noch Musical.ly, weil ich irgendwie wissen wollte, wie das geht, weil sie das unbedingt machen und haben wollte und so. Also so, aber ich kriege das bei den Jungs nicht mehr hin. Es ist eine Dynamik, die ich selber nicht mehr kontrollieren kann. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage, die ich vorhin im Kopf hatte. Die sagen dann, ja, aber alle meine Freunde spielen das. Und ich weiß, sind wahrscheinlich nicht alle, aber tatsächlich sehr viele. Und wenn du jetzt sagst, bis 14 sollen die kein Handy haben und am besten gar nicht solche Medien nutzen und so, dann geraten die ja in eine total krasse Außenseiterposition. Wie gehen wir Eltern denn mit diesem Dreh um?
Also da ist die erste Frage, was ist ein gefährliches Außenseiter zu sein ohne Social Media oder mit, ne? Also das, was wir gerade schon besprochen haben. Und ich würde halt hergehen und sagen, also ich wäre wirklich jetzt so streng. Und ich würde sagen, also ich glaube das schon mal nicht, alle dürfen. Das erzählt jedes Kind und dann machen irgendwann wirklich alle mit, weil jeder denkt, alle anderen machen mit. Ich würde die 5 suchen, die es auch nicht wollen. Ich würde in der Klasse sagen, mich beunruhigt es, dass die alle Roblox spielen oder was auch immer sie tun, Minecrafts machen oder was auch immer. Wen beunruhigt es denn noch? Und wer möchte denn auch gerne, dass die Kinder da oder da oder da eben nicht sind? Und können diese Kinder sich denn im echten Leben einfach mal bitte treffen? Ja, ich würde einfach das in die Hand nehmen und danach fragen, weil das ist schon so ein Ding, dieses Ohnmachtsgefühl. Das habe ich gestern in meinem Mediencoaching gehabt. Da haben mir die Eltern gesagt, wir sind doch ohnmächtig, wir können gar nichts machen. Wenn ich so durchs Leben gehe, dann kann ich nichts machen. Aber es geht immer einen Schritt, ja, und wir wissen das, weil wir sind Coaches und wir sind in der Selbstverantwortung und wir wissen, es geht immer mindestens ein kleiner Schritt. Und wenn ich sage, okay, ich möchte nicht, dass du da mit dabei bist oder vielleicht machst du es von meinem her. Also wichtig ist, da braucht es individuelle Lösungen. Da muss man auch wirklich gucken, was ist jetzt für das eine Kind gerade wichtig und gibt es ein Nachbarskind oder gibt es keins oder gibt es einen Sportverein oder macht er das auch nicht. Da muss man halt individuell aktiv werden und das ist auch das, wo ich jetzt ein bisschen in die Richtung Eltern einen Vorwurf mache, das ist anstrengend und das vermeiden wir oft. Aber ich finde, da müssen wir in die Verantwortung für unsere Kinder rein und das trotzdem machen. Kinder erziehen ist anstrengend und es ist anstrengender mit Medien als ohne. Keine Frage. Aber wenn wir dann also erstmal gucken und verstehen, sie machen das nicht gegen uns, sie sind nicht schlecht erzogen, sie sind nicht unwillig, sondern sie sind überfordert. Und dann probiere ich mit gemeinsam aus dieser Überforderung rauszukommen. Wir waren vor einem Jahr in Schottland, meine Jüngste und ich, und da gab es so eine Initiative, gleich lange online wie offline, wie draußen sein. Also wenn du 30 Minuten Medienzeit möchtest, dann gehst du auch 30 Minuten raus zum Spielen in den Garten mit deinen Freunden oder wohin auch immer, in Sportverein oder so. Finde ich zum Beispiel eine super Idee. Und da gibt es 5000 Ideen, wo halt jede Familie oder jedes Kind das eine finden darf, was für sie passt. Ne? Und dabei kann man sich auch unterstützen lassen, wenn man das selber nicht schafft, weil ich erkenne das an, dass das nicht für jeden einfach ist. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ich habe mit meiner Buchmentorin da heute gesprochen, die gesagt hat, du bist in sowas immer so kreativ. Ja, ich habe das ja auch lange gemacht und gelernt, aber wenn jemand es nicht ist, dann soll er halt jemand anders fragen oder sich auch mal coachen lassen. Warum denn nicht? Ne?
Ja, genau.
Oder sich das Buch kaufen. Das ist ja, also mache ich ganz kurz einen Hinweis. Mein Buch ist nicht ein theoretisches Buch, sondern ein sehr pragmatisches Buch. Da sind ganz, ganz viele Strategien und Tipps zu jedem Kapitel drin, die es eben umsetzbar machen. Mhm. Und mir ist ganz wichtig, das Thema Medien kommt uns ja wie ein Riesenberg vor und wir picken uns einfach mal zwei Sachen am Anfang raus, die wir ändern und besser machen und dann sind es die nächsten und dann sind es die nächsten und dann sind es die nächsten und so gehen wir einfach durch und dabei hilft das Buch. Ne? Ja. Der Untertitel ist ja, wie wir Kindern einen gesunden Umgang mit Bildschirmen beibringen und genau darum geht's. Wir wollen sie nicht bannen, sondern wir wollen, dass das gesund für sie ist und dass sie auch verstehen, was wir eigentlich wollen, nicht gegeneinander kämpfen, sondern ich verstehe, dass mein Kind überfordert ist. Wenn mein Kind es nicht schafft, Roblox auszuschalten, dann helfe ich ihm dabei. Und es kann auch sein, indem ich das WLAN abschalte, aber ich helfe ihm dabei. Mhm. Ja? Das müssen wir halt irgendwie hinkriegen.
Finde ich toll. Ich bin auch schon ganz gespannt. Ich habe es ja auch schon vorbestellt, dein Buch. Aber ich würde gerne noch mal zwei Aspekte jetzt von dem, was du gerade gesagt hast. Erstens, weil ich sehe die Verantwortung genauso, wie du sagst, viel mehr bei den Eltern noch. Und ich glaube, dass da eben dieser Medienkonsum genau die gleiche Wirkung erzielt hat quasi wie ne, bei den Kindern. Wir lassen uns so einlullen von dem, wie wir mit unserem Handy umgehen, dass wir es uns damit irgendwie schön reden, dass es bei den Kindern halt irgendwie auch so ähnlich aussieht und geben die Verantwortung also nicht nur ab, sondern wir übernehmen sie nicht mehr. Und ich fand jetzt gerade deinen Take gut, dass du gesagt hast, dass man sich mal mit anderen Eltern auch zusammenschließen sollte. Weil das passiert ja auch nicht mehr, obwohl wir alle in irgendwelchen komischen WhatsApp-Klassengruppen sind und so, gibt's da ja kaum jemand, also habe ich noch nie erlebt. Ich habe überlegt, ob ich das mal anstoße, aber ich bin da schon mit anderen Themen mal unangenehm aufgefallen und das ist dann auch mal nicht gut für die Kinder, wenn man immer diejenige ist, ne, die dann solche Themen da anstößt. Aber eigentlich müsste es ja mal so eine Initiative geben, zu sagen, okay, sagt mal ehrlich, wie sind eure Regeln, ne? Was dürfen die nicht, wollen wir uns nicht mal zusammentun, dass in dem wenigstens Klassenumfeld da mal gemeinsamer Konsens herrscht und man dieses höher, schneller, mehr Medienthema irgendwie mal ein bisschen runterdämpft irgendwie. Kennst du Beispiele von Eltern, also oder rätst du das Eltern, sowas zu machen?
Ja, ich würde es sofort machen. Also gestern Abend hat eine Mama mir erzählt, die Schule schafft zwanghaft iPads an für die 7. Klassen und sie müssen da durch. Und dann hat die Mama nachgefragt, sie möchte das eigentlich nicht, ob die Lehrkraft das für sinnvoll erachtet, da was dagegen zu unternehmen. Und die Lehrkraft, Überraschung, sagt, nein, die Energie können sie sich sparen. Dann habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht. Ich schwöre dir, dass es genug Eltern gibt, die auch sagen, ich möchte das nicht für mein Kind. Wir haben schon so viele mediensüchtige Kinder, die können wir nicht einfach ein Tablet morgens um 8 in die Hand drücken und abends um 8 nehmen wir ihnen wieder weg, weil sie müssen ja in die Schule und die Hausaufgaben und was weiß ich was alles noch machen. Da gehst du hin und sagst, ich möchte das nicht und dann, ja, wir machen uns unbeliebt, auch für unsere Kinder, aber wir dürfen auch unseren Kindern zeigen, dass wir halt Dinge nicht einfach annehmen, von denen wir wirklich überzeugt sind, dass sie nicht gut für uns sind und das ist ja sowas, ja. Mhm. Man muss mal gucken, welche Kämpfe kämpfe ich. Wenn jetzt eine Lehrkraft irgendwas Pillepalliges macht, wo es vielleicht nicht ganz schön ist, aber wo nicht für die Gesundheit oder für irgendwas Richtiges dagegen steht, dann muss ich auch nichts sagen. Aber wenn ein Thema wichtig ist für mich, dann möchte ich auch, dass, also meine Kinder wissen das, die wissen auch, dass es unangenehm ist, aber da hält meine Mama nicht ihre Klappe. Tut sie nicht. Und da kann ich Eltern nur ermuntern, ihr werdet überrascht sein, wie viel Zuspruch ihr findet und wie viele andere Eltern das genauso schon gedacht haben. Ne?
Ich stimme dir hundertprozentig zu und fühle mich auch schon wieder angesprochen. Verdammt. So. Und trotzdem, ne, ich habe dann meine Jungs hier sitzen, die sagen, nein, mach das bitte nicht, Mama. Weil dann sind wir die mit der doofen Mama, die dafür sorgt, dass wir alle weniger zocken dürfen. So, weißt du, solche Aussagen kriege ich dann. Und das zerreißt einem natürlich so ein bisschen das Herz, aber du hast natürlich recht. Da geht es wieder, ne, um die Selbstverantwortung und wenn es wichtig ist, sollte man dann doch dafür losgehen.
Ja, und ich würde dann auch sagen, meine Kinder sehen das komplett anders, aber mein Punkt ist, ich möchte das nicht. Meine Kinder sind glücklich mit der Regelung und sie wollen vor allem, dass ich nichts sage, aber ich möchte das nicht. Mhm. Ne? Und ich meine, das ist doch auch ein Erziehungsauftrag, dass wir unseren Kindern beibringen, für sich einzustehen und zu gucken, dass ihre Bedürfnisse, was auch immer das jetzt gerade ist. Und das ist halt nicht diese Ohnmachtsfalle. Ne? Das Leben passiert mir nicht. Ich habe Einfluss. Und wenn ich dann nicht weiterkomme mit meinem Lautwerden in der Schule, dann muss ich halt überlegen, was kann ich denn sonst noch tun? Ich würde dann Eltern auch irgendwann raten, wenn ich sage, okay, das geht so gar nicht, dann müssen wir mal überlegen, ob wir in der richtigen Schule sind. Vielleicht müssen wir halt dann auf eine Waldorf- oder Montessori-Schule gehen, wo sowas nicht gemacht wird. Es ist nicht Gott gegeben, ins nächstgelegene Schulgebäude in diesem Ort hier zu gehen. Wenn ich das wirklich nicht will, dann kann ich schon immer auch was tun, ne?
Und da bringst du jetzt gerade alles zusammen, was ich auch wichtig finde. Ne? Also dieses Gefühl von, ich brauche eine Klarheit. Ne? Das war schon immer mein Credo bei Happy Little Souls und ne, dem Geheimnis bewusster Mütter. Das Wichtigste ist, sich mit sich und seiner Haltung klar zu sein und dann eben zu schauen, wie will ich es haben und wo sind die Lösungen. Und wenn die Lösung eben ist, irgendwie ne, eine andere Schule, oder, was ich auch immer wieder höre, gerade aus den Bitcoin-Kreisen gibt es da jetzt viele, die sagen, ja, oder eben ne, ganz raus aus der Schule, anderes Land, ne, irgendwie erstmal ein Jahr Pause machen und reisen, habe ich gerade gestern mit einer Frau gesprochen. Also es gibt so viele Wege, wie man sich diesen Wahnsinn, in dem man so automatisch so drin ist, sich selber und eben auch die Kinder wirklich rausziehen kann, wenn man mal den Kopf dafür öffnet, welche Möglichkeiten es noch gibt und eben sich wirklich klar ist, bis wohin gehe ich und wohin gehe ich nicht mit. Ich habe gerade noch eine andere Frage im Kopf.
Lass mich ganz kurz noch ein Beispiel nennen. Ja, der Gerhard hat ja in dem Interview, das ich für mein Buch mit ihm geführt habe, gesagt, wenn ein Kind mediensüchtig ist, dann wird er es aus der Schule nehmen und mit ihm die Donau entlang bis zum Ursprung fahren. Und da habe ich echt Mails gekriegt, was ist denn das für ein lebensfremder Kerl und es geht ja nicht. Doch, wenn mein Kind mediensüchtig ist und ich habe Angst um seine Gesundheit, dann melde ich es auf der Schule ab für ein halbes Jahr. Natürlich geht es. Die können ja auch nach Australien in ein Auslandsjahr gehen. Dann können sie auch die Donau runterfahren, wenn sie mediensüchtig sind. Das ist so mein Appell an alles. Geht viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt, wenn ihr es wirklich wollt.
Ja. Ja, das habe ich auch gesehen und habe an der Stelle auch kurz gezuckt, weil es kam von ihm so überzeugend, dass man gesagt hat, naja, aber es können sich halt auch nicht alle leisten. Ne? Also, ja, dass man sich als Eltern jetzt irgendwie ein halbes Jahr rausnimmt und so. Aber trotzdem, also es geht auf jeden Fall viel mehr. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft. Ne? Wenn das Setting, in dem das Kind ist und es wirklich offensichtlich abgleitet, da reden wir gleich nochmal drüber, dann können wir ein Setting so grundlegend verändern, dass wir es eben rausnehmen und uns ein Umfeld schaffen, in dem dann das Kind und wir selber vor allen Dingen wieder heilen dürfen. Genau. Also da bin ich voll bei dir. Du hast gerade von Sucht, das hatte ich vorhin noch im Kopf gesprochen. Was sind denn so Anzeichen, also ab wann wird es denn wirklich richtig gefährlich, hast du auch schon jetzt zwei, dreimal gesagt?
Also Ich bin jetzt hier keine klinische Psychologin und da muss man einfach auch nochmal die Fachleute gucken. Für mich ist es so, immer wenn ich nicht mehr alltagstauglich bin. Und das heißt beim Handy, ich kann dieses Ding nicht aus der Welt, aus der Hand legen. Und mal kann das immer passieren, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich jeden Tag merke, dass mein Kind das nicht kann, wenn das nicht mehr aus dem Haus geht, wenn das nur noch online ist, eben nicht mehr zum Sport geht, die Schule leidet, keine Freunde mehr da sind, dann ist Alarmstufe rot, wirklich. Dann muss man was unternehmen. Da muss man auch nicht zu einem Coach gehen, sondern wirklich zu einem Psychologen oder zum Kinderarzt und sagen, hier, ich habe dieses Problem, hilf meinem Kind. Und ich würde sagen, auch mir als Eltern, wie ich das da durchbegleite. Ne? Das ist für mich auch ein wichtiger Punkt. Aber das Erste ist mal, das Kind braucht dann psychologische Betreuung.
Was passiert in so einer psychologischen Betreuung? Weißt du das, wie dagegen angegangen wird?
Also es gibt zum Beispiel Suchtkliniken für Mediensüchtige, ne? Und ich habe da ein paar Reportagen geguckt und auch recherchiert und da fahren die dann halt hin und dann am Eingang geht ihr Handy und dann flippen die völlig aus, müssen es aber hergeben und ein paar Tage später haben sie sich dann dran gewöhnt und es, also googelt mal, da gibt es tatsächlich viele Filme, ich finde es sehr spannend zu gucken. Die gehen da ja immer durch. Und wie bei jedem kalten Entzug ist es anstrengend, aber am Ende, wenn man es durchhält, ist es eben gut. Sie sagen allerdings auch, dass die oft nicht in ihr normales Umfeld zurück können, weil sie da eben sofort wieder, wie bei jeder anderen Sucht, auch reinfallen würden. Ja, und deswegen ist es schon ein riesengroßes Thema. Das kann man jetzt hier nicht so, das kann man wirklich nur anreißen. Ne? Aber Hilfe holen ist wichtig. Also meine Botschaft ist, von alleine geht es sie ganz sicher nicht weg. Und da braucht das Kind Hilfe. Und wir sind auch verantwortlich für die Gesundheit, ne?
Ja, absolut. Und das ist eben das, was ich glaube ich, also wie ich es wahrnehme, bei vielen Eltern inzwischen irgendwie nicht mehr wahrnehme, dass sie sich dessen bewusst sind, wie sehr sie, ne, einerseits, also was das kommt mir gerade noch in meinen Kopf, was wir vorhin besprochen haben, ne? Also, dass das so eine kognitive Dissonanz ist. So einerseits, ich kann mein Kind nicht ohne Handy irgendwie, ne, irgendwo hinschicken und andererseits eben, ne, sich dann darüber aufregen, dass es nur noch am Handy ist und ne, aber auch diese wirklichen gesundheitlichen Gefahren halt gar nicht mehr im Blick haben. Du hast vorhin gesagt, dass in deinem Buch auch eben so kleine Schritte genannt werden, weil, ne, also wenn, ich sehe es halt jetzt gerade, ich würde heute das, wie ich den Weg Medien mit meinen Jungs vor allen Dingen gegangen bin, ich glaube, bei meiner Tochter haben wir das echt noch ganz gut im Griff gehabt, weil es eben noch eine andere Dynamik hatte. Und Jungs, meiner Wahrnehmung nach, ich weiß jetzt nicht, ob es eben, ne, 6 Jahre später schon alles anders ist oder ob Jungs so anders sind, aber es ist eine ganz andere Herausforderung, finde ich. Und ich würde heute vieles anders machen, tatsächlich. Na, also wir haben auch, kann ich jetzt ja hier mal mich outen, zu früh angefangen, weil wir das Gefühl hatten, naja, wenn sie irgendwie, ne, schon als Kleinkinder lernen, irgendwie, dass es nur eine Viertelstunde ist, dann können sie ja lernen, dass man es wieder ausmachen muss und so. Ja, hat halt gar nicht funktioniert. Würde ich heute nicht mehr so denken. Na, ich hatte auch lange Zeit diesen Glaubenssatz, ja, aber wenn sie nicht lernen, jetzt, ne, mit diesen Controllern umzugehen und so weiter, dann verpassen sie irgendwann so den Anschluss an, wie Arbeit funktioniert und so weiter. Würde ich, du schüttelst den Kopf zurecht, ja, würde ich heute auch anders sehen. Aber ich sag dir, ne, das reflektiert man dann halt auch erst im Nachhinein und man glaubt das dann halt auch eine Weile, weil man es sich ja auch irgendwie schönreden will, dass es irgendwie so anstrengend ist, es anders zu machen als der Rest der Welt, ne? Aber also worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, du hast gesagt, es gibt so kleine Schritte, die du auch in deinem Buch beschreibst, dass man wenigstens mal ein, zwei Sachen, kleine Sachen erstmal verändert, um auch das Familienleben wieder vielleicht ein bisschen zu beleben. Magst du da mal irgendwie ein, zwei Tipps schon mal so raushauen?
Also es gibt ganz, ganz viele kleine Schritte, die dann natürlich auch zu großen werden. Aber zum Beispiel ist für mich immer ganz coole Methode, die ich im Coaching immer als erstes mache, beim Mittagessen und beim Abend. Also beim Esstisch gibt es kein Handy und zwar für niemanden, auch nicht für den Papa und die Mama, die irgendwie gerade erreichbar sein müssen. Und im Schlafzimmer ist auch kein Handy. Wir laden über Nacht unsere Handys alle im Flur. Punkt.
Und das ist
Und das
nicht
ist
selbstverständlich, ne? Also bei uns ist das, muss
nein,
ich jetzt
gar nicht
nicht, ohne mich
selbstverständlich.
loben zu wollen, bei uns ist das selbstverständlich, deswegen habe ich gerade so groß geguckt. Das ist so,
Nein, es sind auch wirklich, also gestern Abend hat eine Mama zu mir gesagt, mein Mann, der muss mit dem Handy da sitzen, der wird ständig angerufen und muss sofort reagieren oder dem fallen Dinge ein, die er noch erledigen muss. Dann habe ich gesagt, dann kaufst du ihm jetzt bitte ein Post-it-Blöckchen, legst es neben seinen Platz und wenn ihm dann ein dringender Gedanke kommt, dann schreibt er sich ein Stichwort auf und macht es nach dem Abendessen. Ja,
also... Also das finde ich wirklich crazy, dass, ne, dass man das dann für den Erwachsenen schon schön redet, in Anführungsstrichen, ja, und rechtfertigt.
Das sind halt oft dann tatsächlich Klischee hin oder her, sind oft die Papas, die dann sagen, ich muss aber erreichbar sein oder ich muss nachts im Schlafzimmer ein Handy haben, weil meine Eltern sind alt und wenn die mich mal anrufen müssen in der Nacht, weil was passiert, ne, dann kann ich ein Festnetztelefon ins Schlafzimmer notfalls legen lassen, haben wir zum Beispiel, ne, wobei mittlerweile ist auch ausgesteckt, weil ich sage, ich kann in der Nacht eh nichts tun, da müssen sie einen Notarzt selber anrufen. Wenn sie mich anrufen können, können sie auch einen Notarzt anrufen. Mhm. Muss man vorher kommunizieren, ich bin nicht erreichbar, bitte, wenn was ist, ruft 112 an. Ja? Mhm. Also egal, ob das pflegebedürftige Angehörige, die kleinen Kinder, ich habe da eine Zeit lang, ja, wenn meine Kinder nachts unterwegs waren, dann habe ich gedacht, da muss ich mit dem Handy erreichbar sein. Da bin ich auch immer noch so, dass ich sage, okay, da vielleicht kann man es mal ausnahmsweise, aber sicher nicht, wenn die jeden Abend durch die Straßen ziehen, dann jeden Abend das Handy da liegen haben. Dann muss man auch loslassen und sagen, sie sind jetzt groß. Meine Tochter ist ja dann irgendwann ausgezogen und dann ist mir aufgefallen, wenn die jetzt in Tübingen um die Häuser zieht, kann ich eh nichts tun, dann brauche ich auch mein Handy die nicht auf dem Nachttisch haben, wenn sie unterwegs ist. Ne?
Das also, ist auch crazy, da muss ich kommen, weil das finde ich auch bei mir so verrückt. Also ich finde es wirklich verrückt. Wenn meine Tochter ist ja auch inzwischen ausgezogen, ne? Und da kann ich das total loslassen. Die war ja auch schon in den USA ein Jahr, als sie 16 war. Ne? Also ich kenne das, dass sie, wenn sie weg ist, ist sie aus meinem Kopf raus. Wenn sie aber mal zu Besuch zu Hause ist und dann abends auf Party geht, dann sage ich, ja, kannst du bitte schreiben, dass du nach Hause gekommen bist und so. Weil dann bin ich sofort wieder in dieser Verantwortungsposition. Das ist doch auch verrückt, oder?
So ein Muster, wenn sie da sind wir für sie zuständig. Ne? Und ich meine, dass wir sie loslassen, das mussten wir ja auch lernen. Das geht ja auch nicht automatisch. Ne?
Ja, aber wichtiger Punkt, ne, das mal zu sagen, dass wir diese Kinder auch loslassen. Ab welchem Alter? Das haben wir vorhin übrigens den Faden verloren. Wir wollten ja so die Kinder in den unterschiedlichen Altersgruppen nochmal ansprechen. Aber dann machen wir da erstmal den Bogen. Ab welchem Alter müssen wir sie denn jetzt wirklich loslassen? Auch in ihrem eigenen Umgang mit Medien?
Also ich würde sagen, in der Oberstufe, und ich würde davor auch keine Datenverträge für die Kinder abschließen, weil wenn die mobile Daten haben, dann kann ich sie auch nicht mehr handeln und reglementieren. Das ist einfach so. Ne? Deswegen bitte kein Datenvertrag, bevor sie dann losgelassen werden, und das ist für mich Oberstufe, also so 11. Klasse, 10. Klasse, es kommt natürlich immer ein bisschen auf das Kind und auf das Umfeld an. Da muss ich einfach lernen, loszulassen im Leben. Und ja, dann werden sie sicher länger dran sein, als sie das kurz davor waren, aber dann werden sie das auch irgendwann merken. Also meine älteste Tochter hat irgendwann zu mir mal gesagt, sie ist jetzt doch froh, dass ich so streng war, weil sie das dann ganz gut gelernt hat. Und das ist was ich den Eltern auch gern mit auf den Weg geben möchte. Frag dich einfach, wenn die 25 sind und ihr sprecht dann darüber. Kannst du mit gutem Gewissen sagen, ich wollte, dass es dir gut geht und ich habe das gemacht, von dem ich geglaubt habe, dass es gut für dich ist. Und dann ist alles in Ordnung. Mehr können wir nie tun. Ne?
Okay, dann schließen wir jetzt kurz einmal noch die wichtigste Lücke, nämlich zwischen, du hast gesagt, bis 14 empfiehlst du quasi gar keine Medien, wobei mal Fernsehen oder irgendwie, ich sag mal, jetzt in...
Hören, Hörspiele hören, das alles, aber eben kein Smartphone, 24 Stunden, 7 Tage die Woche in der Hosentasche. Ne?
Ja, okay. Genau,
darum geht's ja.
Und dann jetzt das, diese spannende Zeit der Pubertät, wo du ja auch gesagt hast, da geht's erst recht darum irgendwie. Ne? Das Gehirn wird nochmal umgebaut, ne? Da passiert ganz viel. Wie würdest du es denn da jetzt dann empfehlen?
Also wie gesagt, Zeiten mag ich eigentlich gar nicht, weil jede Familie hat andere Prioritäten und ich gehe schon auch mit, wenn Eltern sagen, ich möchte aber, dass die 2 Stunden am Tag haben, weil das funktioniert, dann ist es für mich fein. Ich persönlich habe meinen Kindern immer schon nur eine halbe gegeben. Also von der 5. bis zur 10. damals würde ich jetzt von der 7., 8. bis zur 10. eine halbe bis maximal eine Stunde finde ich sinnvoll. Wenn aber das anders gehandelt wird, und es ist ja auch immer noch wichtig, Haben die alle anderen Kontakte? Sind die beim Sport und haben Freunde? Passt die Schule? Dann können sie auch länger. Dann wird man ja nicht drüber reden. Wenn ich aber ein neurodivergentes Kind habe, das zum Beispiel ADHS hat, dann hat es auch vielleicht überhaupt keine Medienzeit unter der Woche, weil es einfach das nicht handeln kann und weil dann diese Unruhe noch gesteigert wird durch jede Minute. Und ich meine, ich brauche einem Kind nicht eine Viertelstunde Medienzeit mit 14 geben, da flippen die völlig aus, dann sage ich lieber, okay, unter der Woche gar nicht. Habe ich auch immer wieder Kunden, die das dann so regeln und das finde ich super. Ne?
Also das heißt hier auch wieder individuelle Situation und halt auch schauen, wie gehen die Kinder damit um. Und das merke ich bei uns auch. Also es ist wirklich ein Fluss. Ja, wir müssen es immer wieder anpassen und nochmal was anderes ausprobieren. Genau. Jetzt haben wir gerade, kann ich ja auch mal teilen, hier die Regelung gefunden, dass wir mittwochs und sonntags komplett alle miteinander, also vor allem am Sonntag, die Handys komplett weglegen. Und das ist eine großartige Erfahrung. Das erinnert mich jetzt auch daran, was du vorhin gesagt hast. Dass man erst irgendwie so, beim ersten Sonntag ist es mir ehrlich gesagt nicht gelungen. Ich habe es vergessen einfach, hatte plötzlich irgendwie den Laptop vor mir stehen und so. Und dann kamen meine Kinder so und ich so, oh, Entschuldigung. Also man merkt es, aber jetzt, wo man sich so drauf einlässt, das ist die totale Entschleunigung. Das ist total krass, weil man plötzlich wieder dieses Thema Langeweile hat und zwar nicht nur bei den Kindern und man das aushalten darf, dass die Langeweile haben, sondern ich selber auch. Jetzt habe ich angefangen wieder zu puzzeln und so was, weil ich sage, ey, wie cool, ja, also wirklich mal was anderes oder wir gehen zusammen raus oder wir fangen an, wieder Spiele miteinander zu spielen. Und das, finde ich, ist jetzt schon so ein ganz guter Ausgleich. Wir haben gesagt, dafür an den anderen Tagen, wo sie die haben lange Schule und noch Hobbys, die sie auch alle noch wahrnehmen. Insofern, dann auch so ein bisschen bei dir, dass ich dann sage, komm, und dann an den anderen Tagen darfst du dir den Abend irgendwie damit vertreiben, so wie es irgendwie für dich passt. Also das ist jetzt gerade so unser Stand.
Da kriegt ihr auch ganz, ganz viele Anregungen im Buch, wie man, was man da überlegen kann, wie man da im Einzelfall entscheiden kann und so weiter und so weiter. Ja. Ne? Weil es ist einfach auch wichtig, es gibt nie starre Regeln, sondern jede Familie tickt anders und hat andere Bedürfnisse und der erste Schritt ist im Buch mal zu gucken, was davon gefällt mir und was setze ich um. Und wenn ich damit nicht klarkomme, vielleicht auch in ein Mediencoaching zu kommen. Da darf ich vielleicht ganz kurz eine Minute Werbung machen. Es gibt, bis das Buch erscheint, eine Aktion, gerade weil ich diese Welle haben möchte, weil ich ganz viele Eltern haben möchte, die sich das Thema angucken. Wenn du dir 10 Bücher für 9 Freundinnen und dich selber holst, dann lade ich dich ins Mediencoaching ein und dann kannst du 5 bis 6 Wochen ins Mediencoaching kommen und wir gehen diese Schritte gemeinsam durch. Das gibt's aber nur bis 2.2., wenn das Buch erscheint. Also schnell überlegen, das ist echt eine coole Sache. Die jetzt gerade drin sind ganz glücklich. A, weil sie andere Familien mitnehmen, kann man übrigens auch einem Lehrkraft mal schenken oder einem Kindergarten schenken oder irgendwie einem Omas schenken, ja. Und B, natürlich, weil sie doch nochmal Fragen stellen können und diese persönliche Begleitung haben. Und das ist einfach cool. Und ich möchte gerne so viele wie möglich mitnehmen. Deswegen mache ich das zu diesem vergleichsweise sensationellen Gegenwert von 10 Büchern, ne?
Sag mal, dieses Mediencoaching ist individuell oder ist es ein Gruppencoaching? Ist immer noch Coaching mehr?
Per Zoom. Also wir treffen uns Dienstagabends um 19 Uhr auf Zoom und ich gehe mit euch so die Schritte durch. Es Interaktion, Fragen stellen, Gruppenaufgaben. Unter der Woche seid ihr über eine WhatsApp-Gruppe verbunden, sodass man da auch nochmal gucken kann, das, was wir jetzt gerade erarbeitet haben, wie setzen die Einzelnen das um, wer macht was und sich da inspirieren lassen kann. Genau.
Also jetzt dann noch mal kurze Entscheidung, weil der 2.2. steht vor der Tür. Und, genau. Aber das verlinken wir hier natürlich in den Shownotes, natürlich auch die Vorbestellung zu dem Buch. Und ich bin, wie gesagt, selber auch schon total gespannt darauf, weil ich eben gerade, wie gesagt, habe ich jetzt auch viel geteilt aus dieser persönlichen Situation her, merke, was für eine große Herausforderung das inzwischen ist. was wir noch überhaupt nicht gesprochen haben, aber das würde jetzt hier den Rahmen auch sprengen, was alles noch auf uns zukommt, wenn jetzt KI noch irgendwie uns, ne, die Streams, also die Algorithmen noch individueller gestaltet und mit noch mehr Fake News, ne, also dann wirklich fake im Sinne von, ne, da wird dann dir individuell irgendwie vorgespielt, was du irgendwie hören brauchst oder willst oder sollst irgendwie. Also ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Dimension an Schwierigkeiten eröffnen, die wir uns heute überhaupt noch nicht vorstellen können. Aber ja, deswegen,
dass die Kinder jetzt noch nicht so gerade so akut ist. Ne? Also jetzt müssen wir erstmal gucken, dass sie das mit den Bildschirmen und dem Dopamin und dem Hirn und allem geregelt kriegen. Und wenn sie das gut machen, dann können sie auch diese KI-Dinge anders einschätzen, wie wenn sie da ungebremst reinrennen.
Ja, also bin ich völlig bei dir. Und das ist, deswegen wollte ich gerade auch sagen, ne? Das ist sozusagen erstmal die Basics, die wir irgendwie... Und das habe ich wirklich das Gefühl, so gesellschaftlich verpasst haben, wirklich zu hinterfragen. Also es ist ja auch, können wir vielleicht nochmal kurz anreißen, so ein wirklich großes gesellschaftliches Problem, oder?
Ich glaube, es ist halt einfach, weil wir keine Vorbilder haben. Wir sind ja die erste Elterngeneration, die das machen muss. Wir können niemand fragen. Nicht mal die Schwiegermutter hat eine wirkliche Meinung dazu, weil sie es selber nicht erlebt hat. Oder die Nachbarin, die sonst zu allem was zu sagen hat. Ne? Mhm. Wir lernen gerade mitten im System. Mhm. Und das ist die Schwierigkeit. Und deswegen ist es auch total in Ordnung, dass wir uns überfordert und sonst was noch fühlen und uns da informieren und Hilfe holen. Ne? Das ist, also das ist wie was Neues lernen. Und wenn ich eine neue Sportart lerne oder wenn ich, was weiß ich, was eine neue Sprache lerne, dann gucke ich auch zumindest mal mit einem Buch, wie es geht.
Ja? Ja, genau. Und ganz spannend, ich möchte es mal, weil jetzt haben wir sehr viel Drama gemacht, in Anführungsstrichen, und ich finde das, also es ist es ja auch. Aber ich erinnere mich gerade an ein Interview, das ich für Happy Little Souls mit Jan-Uwe Rogge, einem der großen, ne, Erziehungsautoren Deutschlands, geführt habe. Und der hat gesagt, er hat sich, also sein erstes Spezialgebiet war vor 30 Jahren schon Medienerziehung, Coaching und so. Und der hat gesagt, wenn man mal noch weiter zurückgeht, dann war so, als das Thema Buch in der Öffentlichkeit angekommen ist, haben sich die Leute dann Sorgen gemacht, dass die Leute buchsüchtig werden und lesesüchtig und so. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil heute ist man froh, wenn die Kinder mal ein Buch lesen. Und na, damals war das aber das, was irgendwie das Teufelszeug war. Also vielleicht, ne, wird das Ganze ja auch so in Alltag integriert werden, dass man noch auf, ne, also das ist, ich glaube ja immer an das Gute im Menschen.
Wir werden das lernen.
Genau.
Ja. Also die Medien sind halt sehr viel schneller als Bücher oder als der Fernseher vor 50 Jahren oder so kam.
Ja, genau. Also, ne, und unser Hirn muss halt lernen, damit klarzukommen. Genau. Und es wird einfach eine Weile dauern. Und ich glaube eben, und das schließe ich jetzt nochmal zu deinem Buch zurück, es ist eben wichtig, sich zu informieren. Zu informieren, was passiert da eigentlich, was steckt dahinter, welchen Einfluss hat das, wer sind, und da haben wir heute nur so ein bisschen das angerissen, ja, wer sind eigentlich die Treiber dahinter, ne, diese Tech-Konzerne, die uns darauf programmieren, da irgendwie abzutauchen in diese Welten. Und wenn man sich dieses Gesamtbild mal bewusst macht, dann, glaube ich, kriegt man da ganz gut ein Bild davon und kann sich dann wieder daraus einen Weg sozusagen erarbeiten, oder?
Genau. Und hinter allem steht dann irgendwie so ein bisschen, und unsere Kinder brauchen halt eigentlich unsere Liebe und nicht unser WLAN-Kennwort. Ne? Also das, wenn man das so im Herzen hat, dann funktioniert es sowieso. Ne?
Das ist schön, dass du das auch nochmal sagst. Ja, das ist wirklich ein toller Spruch. Sehr, sehr schön. Petra, ich glaube, wir haben ein riesiges Feld ganz gut komprimiert hier mal zusammen aufgemacht und aber auch irgendwie beleuchtet. Und zumindestens die Dringlichkeit des Themas dürfte jetzt deutlich geworden sein. Und auch, dass wenn man, ne, mit Selbstverantwortung und Bewusstsein rangeht, da irgendwie die Kurve kriegen kann. Vielen, vielen Dank für deine Arbeit in diesem so wichtigen Bereich. Also da gibt es auch, finde ich, noch nicht so viel. Und insofern finde ich das wirklich großartig, dass du dieses Feld da für dich gefunden und jetzt aufgemacht hast. Und wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg für das Buch, dass sich das ganz doll verbreitet. So,
Dankeschön. So. Und danke für die tollen Fragen.
Ja, das mache ich ja immer gerne. Es fiel mir in dem Fall jetzt auch wirklich leicht, weil es ja eben auch so mein Thema ist. Wie du ja schon aus unserem letzten Interview weißt, habe ich am Schluss immer zwei Fragen. Und ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie du letztes Mal geantwortet hast, aber ich bin total gespannt, wie du heute darauf antwortest, weil die habe ich übernommen in das neue Format. Und die lauten, also die erste, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Also erstmal überhaupt für mein großartiges Leben. Ich liebe mein Leben und ich finde, uns geht's so gut. Ich kann es einfach nur jeden Tag genießen. Dann auch, dass ich meine Kinder wirklich, also das rechne ich mir an und darauf bin ich stolz und dankbar, dass ich meine Kinder so gut begleitet habe, dass aus denen so großartige Menschen geworden sind. Das finde ich einfach toll. Und dann auch über die ganze Community, die uns hier so verbindet und dass es so viele Gleichgesinnte gibt und dass es so viele Menschen gibt, die was bewegen wollen. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Da gehörst auch du dazu. Und jeder hat so ein bisschen ein unterschiedliches Thema und damit, finde ich, machen wir die Welt so ein bisschen besser. Ne?
Mhm. Schön und danke. Ich fühle mich aber auch verbunden, immer noch mit, ne, inzwischen irgendwie quasi mit zwei Communities und das ist total schön, das zu wissen, ja. Genau. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Familien da draußen?
Ja, Kinder brauchen kein WLAN, sondern Liebe. Ne? Das ist schon das, was mir ganz, ganz wichtig ist.
Mhm. Ja, das bricht es echt so großartig runter, ne? Ja, sehr schön. Also, wir könnten noch stundenlang in 1000 Details da irgendwie abgleiten, aber ich bin sehr gespannt, was jetzt in deinem Buch, was ich da noch alles erfahren werde. Und wie gesagt, nochmal, ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, dass wirklich ganz viele Menschen erreicht und da mehr Bewusstsein sich auch gerade zu diesem Thema, ne? Wie sehr Eltern doch nicht hilflos sind, sondern eben gestalten können, sich hier wieder verbreitet. Und ja, alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Bis dann. Tschüss. Hey, schön, dass du bis zum Schluss zugehört oder zugesehen hast. Und falls dir das gefällt, was ich hier mache, dann wäre ich dir super dankbar, wenn du mir hier einen Kommentar schreibst, wenn du den Beitrag likest oder mir sogar ein Abo schenkst. Du weißt, dass das dann dazu beiträgt, dass sich dieser Inhalt weiter in der Welt verbreitet und noch mehr Familien erreichen und inspirieren kann. Weitere Informationen, vor allem zum Thema Bitcoin, findest du auf meiner Website fixthefamily.net. Und wenn du Gedanken hast oder Fragen, dann freue ich mich wirklich von ganzem Herzen, wenn du mir schreibst an susanne@fixthefamily.net und ich werde dir auf jeden Fall persönlich antworten. Und jetzt vergiss nicht, Freiheit ist eine Entscheidung. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.